Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Ja Mensch, Andreas, da sind wir wieder zusammen. Es steht wieder ein Podcast an. Und bei dem Wetter, das wir gerade haben, muss ich dich doch fragen, warst du eigentlich segeln am Wochenende?
Naja, im Prinzip nein, weil ich hätte ja gerne, aber im Moment ist es noch zu kalt und die Boote sind ja alle noch im Winterlager, damit wir sie so ein bisschen wieder fit machen können. Und tatsächlich überlege ich mir gerade, ob ich in dieser Saison nicht mal wirklich so richtig, richtig groß rausgehe auf die große, weite Welt mit meinem kleinen Schiffchen, das ich noch gar nicht habe. Das ist so, diese weite Welt, weißt du, da draußen, da muss man mitkommen. Wie das so ist, nur der Wind, das Wasser, das Boot und du. Das ist schon ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil du so in der Natur bist, so mittendrin. Und du hast keine Technik, sondern nur Handwerk, das dich vom Untergehen schützt.
Aber dann passt es doch ganz gut, dass wir uns jemanden eingeladen haben, der sich damit auskennt. Herzlich willkommen, Nico Stadeler. Ihr seid doch die mit den Booten, ne?
Das sind wir, Jörg. Andreas, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute und was erzählen darf über die DGZRS, Seenotrettung auf Nord- und Ostsee. Und ja, wir retten auch Segler in dieser Jahreszeit. Also wenn du rausgehst, Andreas, bei der Jahreszeit hier mit deinem Boot, das du noch gar nicht hast, es gibt auch Boote, die kann man chartern, auch das gibt es, dann würden wir dich im Ernstfall 365 Tage, 24 Stunden, 7 Tage die Woche retten.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, für jemanden so wie mich, der so ein bisschen ja auch so eine Angstbüchse ist, wenn ich dann so denke, ich traue mich mal so weit rauszugehen, dass ich die Küste nicht mehr sehe, das Gefühl zu haben, Mensch, kommst du jemals wieder zurück? Was passiert eigentlich, wenn was passiert? Weil in Wirklichkeit kann ja auch auf der Nordsee und auf der Ostsee mal was passieren. Zu wissen, dass nicht nur am Ufer Menschen sind, die dich rausholen, sondern auch da draußen du nicht allein bist, das ist schon, glaube ich, ein sehr beruhigendes Gefühl. Obwohl es ja eigentlich auch eine Gefahr ist, oder? Wenn ich weiß, die Seenotretter holen mich, dann kann ich auch waghalsig sein. Ist das so,
Nico? Nein, das ist, glaube ich, nicht. Also wir sind ja etwa gleich alt und wir kennen alle noch den guten Dirke-Weltatlas, glaube ich. Den gab es in Braun und in Blau. In der Mitte gab es eine wunderbare Seite, da ist dann der Globus aufgeschnitten, zweidimensional. Und da steht drin, ich glaube 71% des Globus ist bedeckt mit Wasser. Also Wasser ist ein Riesenthema für die ganze Menschheit eigentlich sozusagen. Wir müssen damit umgehen. Und Wasser ist eine Naturgewalt. Und das kann gerade in der Nordsee, wir sind ja als Rettungsdienst aktiv auf Nord- und Ostsee, das kann innerhalb von Minuten sich wandeln, dass Leute, die rausfahren, die bestens geschult sind, ob Berufsschiffer oder auch Segler, die dann plötzlich in Not geraten. Da reicht es, wenn der Baum umschlägt, gegen den Kopf schlägt. Und dann wissen die, Kanal 16, du kannst die DGZRS rufen. Und wir kommen da.
Spannend. So, jetzt muss ich mich für mein Genuschel nochmal entschuldigen. Also bei uns ist natürlich Nikolaus Stadeler, oberster Chef der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Darf ich das so sagen?
Geschäftsführer? Na, nicht ganz Geschäftsführer. Wir sind ja ein Verein seit 160 Jahren schon. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand. Das sind die höchsten Vertreter. Ich bin einer von beiden Geschäftsführern. Ich kümmere mich da seit 15 Jahren um den kaufmännischen Bereich, also Fundraising, Marketing und die Verwaltung.
Aber die Frage war eigentlich, wie wird man das, Nico?
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht zu meiner Person. Ich gehe jetzt stramm auf die 60 zu, bin studierter Diplom-Volkswirt, habe dann viele Jahre in dem Bereich der kommerziellen Wirtschaft gearbeitet, also Wirtschaftsprüfung, Controlling, auch im Bereich Investor Relations. Und dann kriegte ich irgendwann mal einen Telefonanruf von einem Personalvermittler, den lernte ich in anderer Sache früher mal kennen, ob ich bei einer großen Stiftung anfangen wollte. Da war ein Unternehmer, der hat sein Unternehmen verkauft, hat eine Stiftung gegründet und sich um Naturschutzdinge gekümmert. Ich fand total spannend. Vorher musste man mal Geld mehren für irgendwelche Leute, dass irgendwie das Konto noch voller wurde. Und da ging es darum, dass es den Wildtieren besser geht. Da ging es auch zwar um einen Erfolg, den man hat, aber einen höheren Wert. Und so kam ich dann vor über 20 Jahren in diesen gemeinnützigen Sektor rein, der unwahrscheinlich viel Spaß macht. Also ich kann dafür eine Werbung machen, wer Sinn im Leben sucht beruflich, sollte da einsteigen. Und 2010 war dann eine Stellenanzeige bei der Seenotrettung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und sorgen für Sicherheit auf Nord- und Ostsee. Ich habe es gelesen und dachte mir, warum schreiben wir nicht hin, dass es die DGZRS gibt? Es gibt nur einen einzigen Verein, der das macht. Ich kannte aus Kindheitstagen noch im Graupner-Modellkatalog die Bermpol. Ich habe drei Geschwister, unerreichbar. Dieses Schiff war wahnsinnig teuer. Also mir war die Marke als Kind schon vertraut. Das heißt, mit dem Großvater essen gehen, Wechselgeld in Sammelschichten reinschmeißen. Das waren Themen, die kannte ich als Kind schon. Und für mich war immer es sehr positiv damit verbunden, was dieser Verein bewerkstelligt.
Aber die Sammelschiffe gab es schon vor deiner Zeit, oder?
Die gibt es seit 150 Jahren. Und großes Thema, wir haben es auch digitalisiert jetzt, aber für mich ist das ein Markenzeichen, einfach was für unsere Arbeit steht. Als ich dann 2010 anfing, ich hätte nie gedacht, wie komplex dieser Verein ist. Wir waren damals nicht sehr transparent. Das war eine meiner ersten Aufgaben, transparent zu werden, also auch Zahlen zu veröffentlichen. Und das ist schon eine Herausforderung, das jedes Jahr zu bewerkstelligen. Frei von staatlichen Geldern, nur mit Spenden. Erbschaften ist auch ein Thema bei uns. Und es funktioniert, aber ich hätte das vorher nicht gedacht. Und jedes Jahr ist es eine große Freude, dass wir das im Grunde hinkriegen, dank unserer Spenderinnen und Spender. Also insofern, ich kann da eine Werbung machen, gemeinnützig arbeiten, ist wunderbar.
Gut, es gibt ja auch im Schwarzwald kaum eine Kneipe, wo nicht diese Schiffe stehen auf dem Tresen. Das wirkt ja so ein bisschen oldschool, so ein bisschen sehr antiquiert. Und ihr habt sie ja bewusst dort stehen. Ist das eher aus Marketing oder mehr aus finanzieller Sicht, dass ihr die Schiffe noch weiter einsetzt, die Sammelschiffe?
Wir sind ja transparent, sagte ich gerade. Wir haben ja einen Jahresbericht. Die Schiffe tragen etwa so mit 700.000 bis 800.000 Euro zu unserem Haushalt bei. Unser Gesamthaushalt liegt so bei 45 Millionen etwa. Es ist ein wichtiger Markenträger. Wir alle wissen, dass Bargeld immer schwerer sozusagen auch zu bewegen ist. Es wird digitaler. Auch wir haben das Sammelschiffchen digitalisiert. Man kann mit dem Handy zack spenden. Aber für mich ist es das Markenzeichen ganz einfach. Also positiv. Es strahlt einen ja förmlich an, wenn es auf dem Tresen steht oder beim Apotheker steht. Wunderbar. Ich hätte es erfinden müssen, wenn es nicht schon da wäre, sage ich mal so, mein Team und ich.
Aber woher kommt die Leidenschaft der Menschen für diese Schiffe und das Meer, auch wenn sie im Schwarzwald leben und tatsächlich
in der Kneipe sitzen? Ja. Ich glaube, das hängt sehr stark zusammen mit dem, was ich mit dem Atlas sagte. Das ist einfach diese Naturgewalt Wasser, der wir uns stellen. Also wenn alle den Hafen suchen, fahren wir noch raus und retten Menschenleben. Das ist so eine Aufgabe, die wir haben. Und wir sind ja nicht so, dass wir auch mit den Menschen, Tieren, was auch immer in Not sozusagen werben. Wir stellen in den Fokus unserer Ansprache unsere Rettungsleute, damit die das beste Material bekommen, die beste Ausbildung bekommen, damit die wieder zurückkommen mit jemandem, der in Not war. Das ist so ein bisschen unser Ansatz, den wir haben. Und die Leute mögen das anscheinend und glauben, dass es eine sehr vertrauensvolle Gesellschaft ist. Der kann man sein Geld anvertrauen. Unsere Aufgabe ist, das Vertrauen nicht zu brechen, was wir so 160 Jahren gut machen.
Nun ist auch euer Fundraising ja nicht nur durch die Sammelbüchsen, auch generell relativ erfolgreich. Was ist das Geheimnis eures Erfolges?
Also danke für das Kompliment schon, das ist hervorragend. Ich glaube, wir sind authentisch sozusagen, dass wir heben uns auch ein bisschen ab von anderen Gemeinnützigen, die sehr werblich auftreten und versuchen, Leute zu überreden, Geld zu geben, zu spenden. Alle kennen diese Straßenwerbung, alle kennen diese Haustürwerbung. Man wird abends zu Hause angerufen. All das machen wir nicht. Wir tun das nicht. Wir sind Notretter. Wir arbeiten mit Ehrenamtlern, wir arbeiten in sozialen Medien, mit eigenen Leuten, erzählen unsere Geschichte. Und wir haben den großen Vorteil, glaube ich, auch der Neugierde. Wenn irgendwo mal die Feuerwehr ausrückt, die Polizei ausrückt, das haben wir alle schon gesehen. Es wird ein Handy draufgehalten vielleicht und dergleichen. Draußen auf See, wenn wir rausfahren bei Sturm, da ist niemand mehr. Da kann niemand Zeuge werden. Insofern können wir etwas bringen, etwas berichten, was Neugierde weckt und was die Leute vielleicht noch nie so wahrgenommen haben. Und sie können teilhaben. Und darum geht es ja im Leben, Teilhabe.
Ja, diese Faszination der Urgewalten, ja, authentisch sein, das sagt man ja so leicht oft daher. Und ich erinnere mich durchaus ja, Nico, an wahnsinnig tolle, großflächige Anzeigen, wo Wellen über Wellen sind und ein ganz kleiner roter Punkt. Und das ist eins eurer Schiffe. Dieses, Ja, oder diese Bildmotive von den Seebären, also oder der Bärinnen, also diesen Ehrenamtlichen, die da auf den Schiffen sind. Wie bekommt ihr das hin, dass ihr authentisch bleibt? Denn andere haben ja auch den Anspruch, aber euch gelingt es offensichtlich in eurer Kommunikation, den inneren Kern eurer Arbeit zu halten. Wo ist das Geheimnis? Ist es die Agentur? Ist es das Briefing?
Also wir haben eigentlich keine Agentur. Wir haben für den Webauftritt damals eine Agentur, wir haben auch für Google und sowas alles, ja. Das machen Firmen, die sich damit auskennen, weil man selber das Personal nicht vorhalten kann. Aber wir haben oftmals, also fast immer in der Regel, die Ideen selber. Und das ist das Schöne, das kommt auch dann ehrlich von uns heraus. Wir wissen sozusagen, wie auch unser Spender tickt. Wir haben eine Spende.
Aber wer ist wir? Also bist du das und dein Büroteam oder nimmst du die Leute, die wirklich draußen das Salzwasser ins Gesicht kriegen?
Also ich habe ein wunderbares Team, muss ich sagen, von tollen Kolleginnen und Kollegen. Das sind wir sozusagen, die dann für die Pressearbeit, für Filme, für soziale Medien das alles dann aufbereiten, die Geschichten dann auch so auf den Kanälen präsentieren, dass sie wahrgenommen werden wollen. Also wenn du eine normale Pressemeldung nimmst und stellst sie bei Instagram ein oder bei Facebook oder wie auch immer alles, das liest keiner. Man muss den Stoff so aufbereiten, dass er gesehen werden möchte. Wir haben vor Jahren angefangen mit dem eigenen Filmteam. Ganz klein, also wir haben Leute im Zugriff, die für uns diese Bilder schneiden. Und so hat man auch eine Wiedererkennbarkeit in den Bildern. Wenn ich immer Agenturen nehme, immer fremde Fotografen, der eine ist 2 Meter lang, der fotografiert von oben, der andere 1,60, der fotografiert von unten. Also ich muss irgendwo eine Wiedererkennbarkeit in der Bildsprache haben. Das haben wir über Jahre gut hinbekommen. Und wir haben es gelernt eigentlich, das war mir ganz wichtig, ich habe immer gesagt den Kollegen, wir haben früher sehr stark gesendet immer, Informationen wie so ein Leuchtturm, so gesendet, zack, zack, zack. Wir müssen mehr Nähe zulassen und den Leuten zuhören. Denn die tollsten Geschichten haben eigentlich unsere Spenderinnen und Spender. Die sind sehr erfolgreich gewesen, die sind auf See gefahren, die haben ihre...
Wie macht ihr das? Habt ihr regelmäßig Kaffeekränzchen oder fahrt ihr aufs Wasser? Oder?
Wir haben eine eigene Abteilung, die mit Leuten redet auch. Das mache ich auch sehr gerne. Es ist eine der größten Freuden meines Alltags eigentlich, dass ich rumreise, mit Menschen rede, die in der Regel auf ein sehr erfolgreiches Leben, das heißt gar nicht erfolgreich finanziell, aber inhaltlich sehr erfolgreiches Leben zurückschauen kann. Und ich habe einmal Glück gehabt, ich habe einen Menschen kennengelernt, der hat das Glück perfektioniert für sich. Ist leider schon verstorben. Und das sind so tolle Gespräche, die bereichern einen auch. Und wenn man da Freundschaften aufbaut, langfristig, dann schafft man es auch, seine eigenen Werte zu vermitteln, die wir als Rettungsgesellschaft ja haben. Eine Gemeinschaft, Sicherheit, dafür stehen wir einfach ein. Und so schaffen wir eine Allianz von Menschen, die uns wohlgesonnen sind und uns unterstützen. Und wir sind natürlich transparent. Jeder kann an Nord- und Ostsee fahren, kann die Schiffe anfassen, kann mit Leuten reden. Also wir haben mit der Mittelverwendung überhaupt kein Problem. Das ist für uns einfach ein Riesenvorteil.
Jetzt würde man natürlich denken, Jörg, dass die Leute von der Vorderkant natürlich mehr spenden, weil an jedem Hafen liegt ja so ein Schiff. Und gleichzeitig sind wir ja auch dem Meer vielleicht etwas mehr verbunden als dem Schwarzwälder. Aber ist das so tatsächlich, dass ihr mehr Spenderinnen und Spender in Küstennähe habt oder verteilt es sich anders?
Es ist schon so, dass ein Großteil Ruhrgebiet Berlin nordwärts ist. Einige Großspender oder Spenderinnen, die natürlich auch auf dem Salzwasser unterwegs sind, wohnen auch im Süden, in München, Stuttgart und dergleichen. Das ist groß, aber in diesen Bereichen. Also auch Hamburg, eine wunderbare Stadt. Wir haben einen Kreuzer geworben, der heißt Hamburg, und haben aus Hamburg eine unwahrscheinliche Unterstützung erfahren als Bremer Gesellschaft. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich bin der Rheinländer, ich darf das sagen, mit Hamburg und Bremen. Aber das war wirklich toll, das zu sehen.
Aber das ist die Frage, warum ist denn sowas Wichtiges nicht in Hamburg, sondern in Bremen? Wie ist denn die Gesellschaft nach Bremen gekommen? Wie konnte das?
Das ist die Historie und das sind die Menschen, die, es haben sich lokal ganz viele Rettungsgesellschaften gegründet. Die Kollegen in England oder Holland sind noch 40 Jahre älter als wir. Die haben sich lokal gegründet und dann wurde halt 1865 in Kiel eine gemeinschaftliche Organisation, die DGZLS, gegründet von Menschen, die vorrangig in Bremen gearbeitet haben. 1865 gab es kaum gute Fahrräder, E-Bikes und dergleichen, oder es war beschwerliches Reisen, sodass wir nach Bremen gekommen sind. Ein Hamburger Kaufmann sagte immer, warum sind die an Hamburg vorbei nach Bremen gefahren, wenn wir es unterhalten. Aber ich glaube, sowohl Hamburg als auch Bremen sind wunderbare Hansestädte, da passt sowas auch hin. Und in Bremen haben wir auch nur Das heißt nur, wir haben dort unsere Hauptverwaltung mit der Leitstelle. Wir haben ja die Leitstelle für den Deutschen Maritimen Sicherheitsdienst. Das ist auch ein Unikum in der ganzen Welt, dass ein gemeinnütziger Verein diese staatliche Aufgabe übernimmt, diese Leitstelle zu führen.
Aber, die haben wir in Bremen. Aber Nico, wahrscheinlich sind wir beide im Moment die Einzigen in dieser Dreierrunde, ja, die sich ein bisschen mit dem Maritimen auskennen. Magst du vielleicht für Jörg und unsere HörerInnen mal kurz beschreiben, was sich dahinter verbirgt, hinter
dieser Leitstelle? Gerne. Also wir überwachen den Kanal 16, den Funkkanal, und wir sind verantwortlich für den Such- und Rettungsdienst auf See, also auf Nord- und Ostsee. Wir betreiben 53 Stationen dafür an Nord- und Ostsee, haben 60 Schiffe, 180 festangestellte Seenotretter, die wirklich 24 Stunden an Bord sind, jeweils in Schichten von 14 Tagen, etwa 800 Freiwillige, die noch 40 freiwillige Boote bedienen. Und so können wir in kürzester Zeit, wenn der Notruf kommt, in Bremen koordinieren, welche Einheit muss rausfahren. Und dann fahren die raus und können Menschenleben retten. Also eine wunderbare Aufgabe.
Also ihr seid die zentrale Notrufzentrale für alle, die auf dem Wasser, auf den Meeren, Ost- und Nordsee, Hilfe brauchen.
Also wir haben die Notrufzentrale, ja, und wir haben auch die Schiffe. Also wir haben sowohl quasi, wenn man so sieht, die Software wie auch die Hardware dafür. Und das von der Historie mit Ruderrettungsbooten sind sie rausgefahren. Jetzt haben wir moderne Rettungsboote und damit können wir sozusagen diesen Dienst erfüllen.
Wenn mir auf der Straße etwas passiert, ich den Notruf rufe, dann kommt der Rettungsdienst. Wenn ich Pech habe, muss ein Hubschrauber kommen. Das ist ja alles ähnlich geregelt. Und da übernehmen ja die Kosten in aller Regel ja auch die Kassen. Das wird beim Schiff nicht so sein. Wie finanziert sich das denn tatsächlich? Ausschließlich aus Spenden oder gibt es auch öffentliche Mittel?
Also wir sind sehr glücklich, dass wir auf staatliche Mittel generell verzichten können. Wir holen die Leute nur aus dem Wasser raus, wir übergeben sie dann an Land im Rettungswagen und dergleichen. Was dann passiert, ist nicht mehr in unserer Hand. Wir sind rein finanziert aus Spenden, freiwillige Beiträge, und da hat ein großer Anteil, haben wir jetzt auch Erbschaften daran gewonnen. Wir haben im Jahr so etwa 250 Erbschaftsfälle. Von einem einfachen Vermächtnis bis zur Alleinerbschaft, kompliziert, komplex oder einfach. Und da kümmern wir uns auch selber drum, also nicht über Rechtsanwälte.
Ja, aber bevor wir nochmal ins Fundraising einsteigen, diese Leitstelle übernimmt ja hoheitliche Aufgaben. Ja. Und das wäre doch eine hoheitliche Finanzierungsaufgabe auch. Also da muss ich doch jetzt nicht meine Oma überreden, dass sie die Erbschaft euch gibt, damit ihr hoheitliche Aufgaben übernehmt.
Ja, die Frage wird häufig gestellt, in der Tat. Also ich glaube, wir haben den Vorteil, wenn wir uns frei finanzieren, sind wir auch frei in unseren Entscheidungen. Wir können wirklich argumentieren, die Leitstelle muss die Größe haben. Wenn ich jetzt unsere Schiffe mit Marineschiffen vergleiche, das sind verschiedene Größen, müssen sie so groß sein. Also wir sind glücklich, dass wir selbst entscheiden können, wie die Mittel ausgegeben werden, und dankbar, dass wir auf staatliche Gelder verzichten können.
Aber jetzt nochmal zurück, das sind ja auch nicht ohne Ende Mittel, ne? Also wir reden ja über, wenn ich das richtig im Koffer habe, roundabout immer wieder 40 Millionen Euro im Jahr, ne? Die aufgebracht werden müssen, auch durch Spenden. Andreas, ne? Du weißt, das ist ein ganz schöner Batzen. Gut, 250 Erbschaften, da wird wohl was bei rumkommen. Aber das ist ja irre, dass eben auch in ganz Deutschland offensichtlich ist eine sehr hohe Spendenbereitschaft für dieses Thema gibt, was ja eigentlich, du hast es eingangs gesagt, Andreas, was ja eigentlich nur an der Küste eine Rolle spielt. Ne? Wie erklärst du dir das?
Es ist im Grunde die lange Tradition, die wir haben, die gute Kommunikation, dass wir auch Spender, wie, was ich vorhin sagte, nicht überreden, sondern überzeugen, dabei zu sein, dass wir auch in den Dialog mit vielen Leuten einsteigen. Und ich glaube, in diesem Bereich hat sich viel getan, weil viele gemeinnützige Gesellschaften auch falsch beraten werden von vielen Beratungsunternehmen, die bedrängen ihre Spender so stark mit zig Mailings, mit Haustürgeschäften und all das, was ich gerade sagte, was wir ja nicht machen. Und wir haben eine ehrliche Art, mit Leuten zu reden. Vielleicht ein bisschen hanseatisch, vielleicht ist das auch der Punkt dabei, dass man sich auf das, was wir tun, verlassen kann. Das ist mir ganz wichtig.
Aber Nico, was du sagst, ist ja jetzt kein Geheimnis. Das wissen ja eigentlich alle. Ne, wir bedrängen nicht, wir binden ein, wir motivieren, wir machen neugierig. Und trotzdem beschreibst du ja zu Recht, dass gerade aus meiner Sicht die kleineren Organisationen ja sehr unter Druck geraten und diesen Druck weitergeben an ihre Spenderschaft. Warum reagieren so viele Organisationen so mit Druck statt mit Einladung?
Ich würde mich freuen, wenn Sie das nicht tun würden, dann wären Sie vielleicht auch erfolgreicher. Ich glaube, wenn ich jemanden bitte, Geld zu geben, das ist es ja letztendlich, dann muss ich das auf Augenhöhe auch machen. Ich muss ihn respektieren, ich muss auch sagen, was ich mit dem Geld tue. Und wenn ich viele gemeinnützige Gesellschaften dann mir die Webseiten angucke, nach Jahresberichten suche, die sind so intransparent, dass man gar nicht genau weiß, wie viel Geld die einnehmen. Da sind irgendwelche Verwendungskreise mit Prozentsätzen. Es ist nicht schlüssig. Und wir haben, vielleicht auch wegen meiner Kenntnis aus dem Bereich Investor Relation vom MDAX-Wert, unseren Jahresbericht aufgebaut wie ein normaler börsennotierter Konzern. So ist der aufgebaut mit Anhang, Lagebericht, Bilanz, G&V, Testat ist da drin, so wie es sein muss. Das kennen viele unserer Spender, weil die selbst Unternehmer sind, weil sie vielleicht auch Aktien haben. Die kennen das und finden sich genau da wieder. Ich muss also gar nicht in Umweg gehen über bunte Zahlen und dergleichen, sondern ich kann so berichten. Also die Leute dort abholen, wo sie auch sich selber sehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Aber jetzt nochmal zurück, was du eben zu dem, was du eben gesagt hast, was Andreas gesagt hat, wenn die Spender kommen unter Druck, weil beziehungsweise die Organisationen kommen unter Druck und versuchen natürlich mehr Spender zu bitten, einzuladen, zu bedrängen, wie auch immer man das nennen will. Ist das nicht was, was letztlich auch auf euch zurückfällt? Weil je mehr andere Organisationen, auch eure Spender, wir wissen, es gibt ja Schnittmengen und so weiter, niemand hat einen Spender exklusiv oder eine Spenderin, ist das nicht auch so, dass du sagst, oh Mann, also die Frequenz der Spendeneinladung, der Spendenaufforderung ist so gestiegen, dass man Sorge haben muss, dass die Leute, die wirklich regelmäßig spenden, irgendwann sagen, ich habe die Nase voll, ich will eigentlich gar nicht mehr an meinen Briefkasten.
Das ist in der Tat so. Wir alle erinnern noch, die sich in dem Segment auskennen. Das muss vor 15 Jahren in England her gewesen sein, dass eine alte Dame Suizid begangen hat, weil sie so viele Briefe bekommen hatte. Sie konnte es nicht mehr aushalten. Das ist natürlich ein Extrembeispiel mit Sicherheit. Ich habe schon bei den Erbschaften sehe ich ja auch, wie viele Briefe von anderen Gemeinnützigen die Leute auch bekommen. Wir schicken viermal im Jahr eine Meldung raus an unsere Spender. Vielleicht mal eine Einladung, wenn es das gibt, aber viermal und das war's. Wir machen einmal eine Neuspenderwerbung im Herbst mit gemieteten Adressen, wie das alle so machen. Sehr reduziert und das ist sozusagen die Briefpost, die kriegen. Ansonsten nutzen wir sehr aktiv natürlich soziale Medien mit tollen Bildern, die wir haben, viel Bewegtbild dabei, gute Geschichten. Wir hatten gerade Polarlichter, das war wunderbar, die Rückmeldung, die wir kriegten. Und so kann man über andere Kanäle eine ganz andere Spenderbindung erzeugen.
Ja, ich glaube, das ist schon ein extremes Beispiel mit der Engländerin. Wir sehen es ja, Jörg, da haben wir ja auch kürzlich drüber gesprochen, in einem unserer Podcasts. Die Spendenquote ist ja von ursprünglich mal 50% auf 25 gesunken. Und ich glaube auch, dass Nico damit vollkommen recht hat, dass das einer der Gründe ist, warum sich immer mehr zurückziehen. Und ich finde es durchaus beeindruckend, dass du sagst, du wünschst dir, dass andere NGOs vom Druck runterkommen und auch ähnlich wie ihr authentisch seid, weil das hört man ja auch nicht oft, weil andere ja Sorge hätten, Jörg hat es gerade gesagt, ich kann meinen Spenden-Euro nur einmal geben. Das heißt, wenn andere besser werden, dann stehst du ja noch mehr unter Wettbewerb. Macht dir das dann keine Angst, wenn die anderen auf einmal auch so gut werden wie ihr?
Nein, ich freue mich. Letztendlich, der Euro kann nur einmal gespendet werden, das ist so. Letztendlich arbeiten wir alle für eine gute Sache. Jeder für seine gute Sache und das ist ja nichts Verwerfliches sozusagen. Ich freue mich, wenn dieser sogenannte dritte Sektor wieder wachsen würde. Habe momentan meine Sorge auch mit der wirtschaftlichen Lage, die es gibt. Verunsicherung, die Leute halten ihr Geld zurück. Ich beobachte auch die Statistiken, die es immer gibt. Und wenn man über Jahre einfach schaut, sieht man diese Entfremdung auch aus diesem Sektor, dass Leute weniger spenden. Die Spendenbereitschaft lässt dann nach. Und da muss man gucken. Letztendlich ist dieser Sektor, da bin ich Tom Neukirchen dankbar, dass er eine Initiative gegründet hat, dass man mal eine Zahl hat. Wir reden über mehrere Zahlen. Der Sektor ist aber unwahrscheinlich groß. Und wenn ich mir die einzelnen Ergebnisse der Gemeinnützigen angucke, da kommt keiner auf eine Milliarde. Es sind über 5 Milliarden, 6 Milliarden. Das sind ja Zahlen, die für den gesamten Sektor kolportiert werden. Unendlich groß. Also da können viele noch gut wachsen. Und auch überall, wo Wachstum ist, dann werden es andere auch nicht schaffen zu überleben. Das gehört einfach auch dazu. Dann ist aber auch das Thema vielleicht nicht mehr so akut. Es gibt auch gerade im medizinischen Sektor, gibt es einfach Forschungsergebnisse, die dann die Lösung gebracht haben für eine Stiftung, die dafür sich mal eingesetzt hatte, aber plötzlich ist das Problem nicht mehr da, weil es kuriert werden kann. Also insofern ist da ständiger Umbruch letztendlich.
Aber ist das nicht das Schönste für eine gemeinnützige Organisation, oder wenn der Grund einfach nicht mehr da ist? Das macht ja eine Vision. Ist bei euch jetzt ein bisschen schwierig, ja? Bei euch wäre es ja, wenn gar keiner mehr in Seenot käme, dann müsstet ihr euch auflösen. Die Chance ist wahrscheinlich verschwindend gering, es sei denn, es kommen flächendeckende neue Generationen von Nichtschwimmern, die gar nicht mehr ins Wasser gehen.
Ne? Ja, aber also ich bin ja noch bei den internationalen Seenotretter im Gremium und wir haben so eine Mission, niemand soll auf See ertrinken sozusagen. Das ist das Ziel, die große Mission, die wir haben. Die ist, glaube ich, unerreichbar, wenn wir Welthandel weiter haben werden. Schiffe fahren einfach über die Meere und wir sind ja nicht nur für Segler da, was du einleitend gesagt hast, sondern im Wesentlichen sind wir da für die Berufsschifffahrt. Das ist unsere Kernaufgabe, gerade auch im Winter. Also es wird immer Leute geben, die auf See in Not sind und die gerettet werden müssen. Unsere Aufgabe ist es durch Aufklärung, A, die Quote zu senken, dass jemand in Not kommt, und B, wenn das passiert ist, rauszufahren. Also ich glaube, unser Thema wird immer existent sein. Das ist das Schöne dabei und wir können das weitergeben. Alles, was ich tue, werden die nächsten Generationen dann wieder 160 Jahre später übernehmen.
Ich glaube auch, solange es irgendwo Wasser gibt, wird es einen geben, der darauf will. Und dann wird es einen zweiten geben müssen, der ihn dann wieder rettet. Wenn du, wir haben gerade, Nico, so einen sehr kritischen Blick auf den Spendenmarkt geworfen. Ich würde gerne aber so einen optimistischen Ausblick von dir haben. Wie siehst du für dich oder vielleicht insgesamt für den Markt, wenn man über Spendenmarkt sprechen kann, Jörg, wo würdest du die Perspektiven sehen? Wo sind die Chancen, die ihr habt und nutzt oder die insgesamt die Gemeinnützigen nutzen können?
Das ist immer schwer. Also als Studierte, ich bin ja Volkswirt, hieß es immer Ceteris Paribus sozusagen. Was passiert, wenn alles statisch ist mit einzelnen Faktoren? Spiegeln so viele Faktoren wie ein Sektor einfach ein. Verunsicherung, überflüssige Werbung, mangelnde Transparenz. Wenn man die jeweils einzeln betrachtet, dann kann man so gewisse Sachen ableiten. Ich glaube, wie gesagt, authentisch bleiben, ehrlich bleiben, anfassbar sein, Leute respektieren, das Gespräch gehen mit Menschen auch und dann hast du Unterstützung. Und wir sehen heute haben den Vorteil, wir sind nicht auf unendliche Gelder angewiesen, wie es vielleicht weltweite NGOs vielleicht eventuell sind, die dann noch mehr machen können. Wir haben einen begrenzten Haushalt, du hast die Zahl gerade genannt. Daneben bauen wir noch Schiffe, das ist wunderbar. Also wir können den Leuten ganz klar sagen, das brauchen wir. Wir sind dankbar, wenn wir es haben. Wenn wir es mehr haben, legen es auf die Bank für die Schiffe und dergleichen. Und so sind wir transparent aufgebaut. Ich glaube, das ist der Punkt dabei. Wenn ich jetzt Sorge hätte in dem Sektor, dann würde ich ja wie im Treibsand strampeln und untergehen. Das ist immer schlecht sozusagen. Man muss besonnen rangehen, besonnen gucken. Was mir ein bisschen Sorge macht wieder, das ist der negative Ausblick, weil ich deine Bibel da gerade sehe, hinten am Tisch, was ich ja auch sehr schätze. Leider, viele Menschen lernen in der Kirche erstmals das Teilen. Wenn der Klingelbeutel rumgeht, dass man teilen kann für einen guten Zweck. Jetzt nimmt leider die Anzahl der Menschen, die in die Kirche gehen in Deutschland, rapide ab. Was bedenklich ist. Also wann lernen Leute zu teilen? Und dann muss man versuchen, ihnen das beizubringen. Wir haben ja Sachen auch, vielleicht ein ganz trauriges Beispiel, was mich jüngst bewegt hat, das war das Attentat Bondi Beach. Da habt ihr auch gesehen, es gab ja zwei Versuche, den Attentäter zu stoppen. Und danach gab es GoFundMe-Initiativen. Habt ihr das beobachtet? Ich weiß es nicht. Bei dem einen gab es 3 Millionen. Und beim anderen nur 1 Million, sage ich mal. Das lag meiner Meinung nach daran, es gab einmal Bewegbild und einmal nicht. Also wir haben eine Chance, wenn man das so sieht, dass man, wenn man Geschichten gut aufbereitet, Fernsehformat hast du angesprochen bei uns auch, dann können Leute sich in die Situation hineinversetzen, die wir erleben und sagen, ja, ich kann das unterstützen, ich finde das gut. Und da, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Und auch der gesamte dritte Sektor, glaube ich, ist wunderbar aufgestellt, weil die Leute alle mit Herzblut dabei sind. Das ist ja ganz entschieden. Es gibt keine Boni, es gibt diese ganzen Sonderfaktoren wie im kommerziellen Sektor nicht. Es gibt ganz viel Herzblut.
Und ich glaube tatsächlich, du hast es eingangs gesagt, diese Themen Gemeinschaft, Sicherheit, Halt, Urgewalt, Natur, das sind, glaube ich, Themen, die Menschen sehr, sehr faszinieren. Und es gibt ja im Norddeutschen Rundfunk eine Staffel über die Seenotretter. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen da mittlerweile ausgesendet wurden. Da hört man schon durchaus, dass einige sagen, wow, die haben aber Glück, dass sie sowas, so eine tolle Referenz kriegen. Ich habe das Gefühl, dass das eine logische Konsequenz von eurer seit 160 Jahren authentischen Auftritten ist, dass die Menschen einfach euch für glaubwürdig, für ehrlich halten und sehen jetzt in der Doku, dass es tatsächlich so authentisch ist, weil die Menschen, die da arbeiten, authentisch sind. Wie war es denn für dich, als der NDR diese Anfrage bei euch gestellt hat?
Also wir wären sehr dankbar. Es macht eine Bremer Produktionsgesellschaft mit Radio Bremen und NDR zusammen. Wir haben das Angebot bekommen. Und wir müssen natürlich auch gucken, da geht es ja im Bereich Datenschutz hinein und dergleichen. Wir haben es umgesetzt und extrem dankbar, dass dieses Thema, was halt auf See stattfindet, Leuten mal sichtbar wird, also eine Sichtbarkeit dadurch erzielt. Und ich habe mich gefreut. Wir sind gefragt worden, ob wir in eine zweite Staffel gehen. Die läuft auch gerade jetzt mit 6 neuen Folgen. Und man arbeitet daran, jetzt in die dritte Staffel reinzugehen. Wir müssen auch gucken, dass unsere Kolleginnen und Kollegen das wollen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir können da niemanden zwingen. Und dass auch die Geretteten sagen wollen, ja, ich will gefilmt werden. Weil nicht jeder Yachtbesitzer begeistert ist, wenn er in seinem Yachtclub dann angesprochen wird, was er da gemacht hat. Das wäre ja nicht seemännisch, was er da gemacht hätte. Also da sind wir dankbar für die Unterstützung, die man auch so erfährt. Und auch das kann eine Form einer Spende sein, dass Leute sowas machen.
Ja, und am Ende ja vielleicht sogar eine Netflix-Serie, ne?
Das würde ein anderes Klientel sozusagen bedienen, denn wir sind ja schon ein bisschen grauhaarig, wir sind noch im ARD-Mediathek unterwegs. Okay. Meine Kinder nicht mehr, die sind bei Netflix. Also insofern, die erreichen wir mit der Serie nicht mehr, eure Kinder wahrscheinlich auch nicht. Aber so muss man sich immer neu erfinden. Wir haben auch 2008 mit sozialen Medien angefangen, vor meiner Zeit. Man muss diese offenen Sachen angehen. TikTok machen wir zum Beispiel nicht, aber die normalen Sachen sind wunderbar dabei.
Warum macht ihr kein TikTok?
Es ist, glaube ich, zu schnelllebig da. Das wäre es für mich. Also
trotzdem ist es ja auch immer ein Risiko, wenn man solche Anfragen kriegt. Und dann vielleicht an meinen Medienexperten Jörg. Weil du weißt ja nicht, was sie hinterher machen. Ja, es gibt ja tolle Anfragen und dann drehen sie und dahinter guckst du es dir an und denkst, oh Gott, hätte ich das gewusst.
Ja gut, ich glaube, das ist hier ein bisschen anders. Ne? Das ist ja eine Serie und eine breit angelegte Serie, die der NDR da macht. Und ehrlich gesagt, kann man die nur zusammen machen und als Partner machen. Und so wie ich tatsächlich Nico und sein Team kenne, weiß ich ja auch, dass da sehr hochprofessionell gearbeitet wird. Das heißt, das hat man natürlich im Blick. Ne? Und ich glaube, das kann man auch nur so machen, denn du hast es ja angesprochen, man muss sensibel umgehen mit denen, die man rettet. Ich glaube, es sind mittlerweile über 84.000 Menschen, die aus der Seenot gerettet habt und natürlich auch mit den Teammitgliedern. Ne? Aber noch mal eine Frage zu den 84.000, wenn ich die mal stellen darf. Ich weiß, du bist nicht der oberste Seenotretter, sondern nur der Geschäftsführer und sitzt im Büro. Aber gibt es da eine Geschichte, die dich besonders berührt hat?
Es gibt viele. Also eine hat mich ganz besonders berührt. Das war der 25. August 2011. Da hat meine Frau gerade unseren Sohn Otto entbunden an dem Tag. Und am gleichen Tag war eine Familie auf Borkum. Du bekommst schon Tränen sozusagen. Und die kriegt auch eine Sturzgeburt sozusagen. Und die sind dann abtransportiert worden mit unserem Kreuzer. Die Hebamme sagte immer, das Kind wird sterben, du stirbst auch und dergleichen. Und Jan-Niklas ist jetzt genauso alt wie mein Sohn. Hat also überlebt. Ich bin mit der Familie gut befreundet auch. Und wir texten uns immer zum Geburtstag sozusagen, dass beide Kinder einmal sehr behütet geboren worden ist im Krankenhaus und einmal dann sozusagen auf dem Weg im Kreuzer dann im Krankenhaus in Niederlande. Das sind schon Sachen, da kommen die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Gibt es viele Geschichten auf jeden Fall. Und dass wir da sein können, sowas zu tun, ist toll.
Ja. Und das mit so vielen Ehrenamtlichen, die...
Ohne Ehrenamt wird es nicht gehen.
Das ihre Freizeit opfern, ja. Um Menschen.
Große Hingabe dieser Leute. Und sie riskieren ihr Leben auch dafür, wenn sie rausfahren, gerade unsere Retterinnen und Retter. Da habe ich so einen Respekt vor. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass sie gutes Material in die Hand bekommen, gute Ausbildung, dann bin ich glücklich mit meiner Aufgabe.
Super, dann widmen wir doch diesen Podcast allen ehrenamtlichen Seenotrettern.
Danke. Gerne.
Danke, Nico.
Sehr gerne. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.